Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Seien es München, Berlin, Hamburg oder Leipzig. Die Liste erfolgloser Pläne für Sommer- oder Winterspiele ist lang. Wie es der Deutsche Olympische Sportbund jetzt besser hinkriegen will, berichten wir am Ende dieser Sendung, zu der Sie Bastian Rudde begrüßt. Guten Abend. Zuerst aber kommen wir zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Die hat heute ihren bisher torreichsten Tag erlebt. Insgesamt 14 Treffer fielen in 4 Spielen. 2 davon hat Portugal im Abendspiel gegen Uruguay gemacht und sich so für das Achtelfinale qualifiziert. André Siems berichtet.
Es war auf jeden Fall kein gutes Fußballspiel, aber einer hat dieser Partie heute gut getan. Und das ist der doppelte Torschütze gewesen. Bruno Fernandes, der Superstar von Manchester United, der immer wieder sein Können hat aufblitzen lassen. Erste Halbzeit zum Vergessen. Mit einem 0:0 ging es in die Pause. Zweite Hälfte dann 2 Tore durch Fernandes, 54. Und in der Nachspielzeit, Uruguay hat vor allen Dingen zwischen der 75. und 79. Minute ein bisschen was entgegenzusetzen gehabt. Pfostenschuss, Gomez, Varela alleine aufs Tor, dann allerdings in die Mitte gegeben, wo keiner stand, und Suarez ans Außennetz, der zwischenzeitlich eingewechselt worden ist. Aber das war's. Portugal steht im Achtelfinale, Uruguay ist noch nicht ganz ausgeschieden. Portugal gewinnt mit 2:0.
Zuvor hatte in derselben Gruppe Ghana mit 3:2 gegen Südkorea gewonnen. Ein Spiel, das Martina Knief gesehen hat.
In einer guten und spannenden Partie ging Ghana durch Salisu in Führung. Kudus konnte noch vor der Pause das 2:0 erzielen. Aber die Südkoreaner gaben nie auf und kamen zu Beginn der zweiten Halbzeit wieder besser ins Spiel und zu Toren. 2-mal Cho per Kopf. Und nach gut einer Stunde war der Ausgleich hergestellt. Aber Ghana, das Team von Trainer Otto Addo, spielte weiter offensiv und wurde wenig später belohnt. Abermals Kudus war erfolgreich. Dieses 3:2 verteidigten die Ghana in der Schlussphase, köpften die vielen Flanken der Südkoreaner aus dem Strafraum, warfen sich in jeden Schuss und jubelten am Ende über den 3:2-Sieg gegen Südkorea.
Jubel heute auch bei den Brasilianern. Sie haben durch ein 1:0 gegen die Schweiz das Achtelfinale erreicht. Den entscheidenden Treffer erzielte Brasiliens Kapitän Casemiro in der 83. Minute.
Wir wussten, dass es keine einfache Gruppe und dass die Schweiz heute ein sehr starker Gegner werden würde. Wir mussten das kontrolliert spielen und das haben wir gut hingekriegt und geduldig gespielt.
In der brasilianischen Gruppe sieht es nach 2 Spielen so aus. Brasilien mit 6 Punkten vorne, dahinter die Schweiz mit 3 Zählern. Es folgen Kamerun und Serbien mit jeweils einem Punkt. Und den holten sie heute im direkten Duellergebnis 3:3. Dabei glich die Mannschaft von Kameruns Trainer Rigobert Song einen zwischenzeitlichen 1:3 Rückstand noch aus.
Ich bin wirklich zufrieden. Meine Spieler haben eine tolle Einstellung gezeigt. Der Teamgeist war da. Wir lagen mit 2 Toren zurück und wir sind zurückgekommen. Glückwunsch an mein Team. Diese Mentalität haben wir zuletzt vermissen lassen.
Kameruns heute im Gegner Serbien droht derweil eine Strafe durch den Weltverband FIFA. Hintergrund ist eine nationalistische Flagge in der Umkleidekabine. Jessica Sturmberg berichtet, wie sich politische Konflikte vom Balkan und anderen Regionen der Welt während dieser WM widerspiegeln.
Große Empörung gab es, als im Internet ein Foto auftauchte, das offensichtlich in der serbischen Kabine vor dem ersten Gruppenspiel gegen Brasilien aufgenommen worden war. Darauf zu sehen, eine weiße quadratische Fahne, die die Umrisse des Kosovo in serbischen Nationalfarben zeigt und den Schriftzug »Niemals aufgeben«. Die Fahne hing zwischen 2 serbischen Trikots. Der kosovarische Fußballverband deutete das als aggressive Aktion gegen die Republik Kosovo und forderte die FIFA zum Handeln auf. Deren Disziplinarkommission hat daraufhin ein Verfahren gegen den serbischen Fußballverband eingeleitet. Die Republik Kosovo erklärte sich 2008 für unabhängig von Serbien. Eine Mehrheit aller Staaten erkennt diesen Status auch an. Die Serben betrachten den Kosovo aber weiterhin als Teil ihres Landes. Die Fahne wurde während des ersten Spiels gegen Brasilien auch von mehreren serbischen Fans im Stadion gezeigt. Ein anderer Konflikt aus der Region spielte gestern bei der Partie Kroatien gegen Kanada eine Rolle. Der kanadische Torhüter Milan Borjan, Sohn von serbischstämmigen Eltern, sah sich großen Anfeindungen ausgesetzt. Er wurde von den Rängen beleidigt, seine Telefonnummer war bekannt geworden, woraufhin er tausende unfreundliche Nachrichten erhielt, wie Bojan berichtete. Außerdem gab es ein Plakat mit Bezug auf eine düstere Kriegsepoche. Dabei wurde auf eine Operation im Kroatienkrieg angespielt. Hintergrund ist, dass Bojan in Knin geboren wurde, das nach dem Zerfall Jugoslawiens zunächst von den Serben an sich gerissen wurde, während die kroatischen Bewohner vertrieben worden waren. Bojan war mit seinen Eltern nach Kanada übergesiedelt. Nichts rennt wie Bojan, stand auf dem Plakat. Milan Bojan hatte in der Vergangenheit mit kontroversen Interviews selbst für Diskussionen gesorgt, indem er sagte, dass sein Geburtsort nicht kroatisch sei. In Brüssel, wo viele Menschen mit marokkanischem Hintergrund leben, wurde der 2:0-Sieg gegen Belgien gestern ausgiebig mit Fahnen und Autokorsos gefeiert. Im Süden der Stadt kam es dabei zu Ausschreitungen. Autos wurden in Brand gesetzt. Randalierer lieferten sich mit der Polizei Straßenschlachten. Rund 100 Polizistinnen und Polizisten mussten mit Wasserwerfern gegen die Randalierer vorgehen, die Stadtmobiliar zerstörten und die Beamten mit Gegenständen bewarfen.
Und morgen dann das Spiel der politischen Erzrivalen Iran und USA. Die deutsche Mannschaft konnte nach dem 1:1 gestern im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien heute durchschnaufen. Familientag. Co-Trainer Danny Röhl erklärte, was gegen Spanien besser gelaufen ist als bei der Niederlage vorher gegen Japan.
Wir haben Dinge ganz klar angesprochen. Vor allen Dingen unsere Kompaktheit hat dann nicht mehr gestimmt. Und das haben wir halt gestern auch viel, viel besser gemacht. Das muss man sagen. Die Jungs waren proaktiv. Sie haben sich mit eingebracht. Es wurden Dinge klar benannt. Das war uns auch wichtig. Wir wollen die Jungs immer mitnehmen. Das war top.
Dieses Lob gilt vor allem für Torschütze und Nationalmannschaftsneuling Niklas Füllkrug. Dazu nochmal Co-Trainer Danny Röhl.
Trotzdem, dass er zum ersten Mal jetzt dabei ist, geht er voran. Er pusht die Jungs. Er ist einfach kommunikativ. Er bringt sich voll mit ein. Er hat Überlegungen. Er tut der Mannschaft einfach gut. Er gibt viel Energie rein. Und das war uns auch wichtig bei der Auswahl natürlich. Das haben wir immer von vornherein gesagt, dass wir ein Team brauchen, wo es viele Charaktere gibt, die auch Energie in die Mannschaft einfügen. Hat er hervorragend gestern gemacht. Die Mannschaft hat sich natürlich unheimlich für ihn gefreut.
Die deutsche Mannschaft am Donnerstag um 20 Uhr gegen Costa Rica. Ein Sieg muss her, um noch das Achtelfinale erreichen zu können. Damit belassen wir es für heute bei der Fußball-WM in Katar und widmen uns dem Deutschen Olympischen Sportbund. Der will am Samstag auf seiner Mitgliederversammlung die Weichen stellen für einen möglichen neuen Anlauf, sich um Sommer- oder Winterspiele in Deutschland zu bewerben. Das hat mehrfach nicht geklappt. Wie die Strategie für einen neuen Anlauf aussehen könnte, berichtet Maximilian Rieger.
Deutschland sei der einzige G7-Staat, der zwischen 2010 und 2028 keine Olympischen und Paralympischen Spiele ausgerichtet hat oder ausrichten wird. Und alleine in den vergangenen 20 Jahren seien 4 deutsche Bewerbungen gescheitert. Mit diesen Worten fasst der Deutsche Olympische Sportbund die letzten deutschen Misserfolge bei Olympiabewerbungen zusammen. Jetzt will der Dachverband einen neuen Anlauf starten. Die Mitgliederversammlung wird sehr wahrscheinlich dafür stimmen, dass der DOSB bis Ende 2023 eine Konzeption für eine Bewerbung erstellen soll. Dafür soll zum einen ein Lenkungskreis einberufen werden, in dem Vertreter aus Sport und Politik die Fragen klären sollen, wo und wann könnten die Spiele stattfinden und vor allem, warum braucht Deutschland Olympia? Gerade die Frage nach dem Warum soll auch auf mehreren großen, bundesweit durchgeführten Debattencamps mit hunderten Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der Gesellschaft diskutiert werden, auch mit kritischen Stimmen. Damit soll das Versprechen eingelöst werden, das DOSB-Vorstandsvorsitzender Thorsten Burmeester schon im August abgegeben hatte.
Ein transparentes Verfahren, das Partizipation und Teilhabe gewährleistet und am Ende eine klare plebiszitäre Entscheidung ermöglicht. Also Volksbefragung, Bürgerentscheid.
Als mögliches Datum für ein solches Bürgervotum peilt der DOSB im Moment den September 2024 an. Das Kalkül, die Bilder von der Fußball-EM in Deutschland und den Sommerspielen von Paris, sollen die Erfolgschancen erhöhen. Um die Olympiakritiker zu überzeugen, verspricht der DOSB außerdem, nur für Olympische Spiele in Deutschland soll keine Sportstätte neu gebaut werden. Stattdessen sollen bestehende Stadien und Hallen genutzt werden. Da keine deutsche Stadt unter dieser Vorgabe Sommerspiele alleine ausrichten kann, bedeutet dies, dass sich wahrscheinlich mindestens 2 Städte zusammen bewerben müssten und dass aus dem Duo Berlin und München mindestens eine Stadt mit Olympiastadion mit dabei sein müsste. Verena Dietl, die für Sport zuständige Bürgermeisterin von München, zeigt sich schon mal offen. Auf Deutschlandfunk-Anfrage teilt sie mit.
Sollte es zu einer deutschlandweiten Bewerbung mit dem DOSB als Spitzenverband kommen, wird München dieses Vorgehen sicherlich unterstützen. Ich könnte mir eine Beteiligung Münchens als möglicher Austragungsort im Rahmen des DOSB-Konzepts für eine deutsche Olympiabewerbung sehr gut vorstellen.
Hamburg und die Rhein-Ruhr-Initiative wollen den DOSB-Prozess ebenfalls konstruktiv unterstützen. Auch mit Berlin hat der DOSB bereits ein Gespräch vereinbart.
Mit diesem Beitrag von Maximilian Rieger endet Sport aktuell am Montag. Mein Name ist Bastian Rudde. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Programm und einen angenehmen Abend noch.